Ja, hallo Thomas. Du hast bei der Informationsstelle Militarisierung eine Studie geschrieben, und zwar zur posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS. Ja, für alle, die das jetzt nicht kennen, wie entstand diese Diagnose und wodurch zeichnet sie sich aus?
Hallo, guten Tag. Genau diese Diagnose PTBS ist in den USA entstanden und lässt sich eigentlich am besten in Abgrenzung zu einer anderen, im engeren Sinne eigentlich Syndrombeschreibung ist die PTBS und lässt sich zu einer anderen Syndrombeschreibung ganz gut abgrenzen, und zwar der RTS, der sogenannten, nämlich dem Rape Trauma Syndrome. Und zwar die PTBS ist in speziell militärischen Kontext entstanden. Da ging es eben um die Vietnam-Heimkehrer. Und das hat auch mit einem gewissen politischen Engagement zu tun gehabt. Es gab zum Beispiel einen Psychoanalytiker, der eine Protestaktion der Vietnam-Veteranen legitimiert hat als therapeutisch wertvoll. Dass quasi diese, da ging es darum, dass sie irgendwie ihre Dienstausweise irgendwie vors Parlament werfen, oder ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Und er hat eben gemeint, dass das therapeutisch wertvoll für ihre psychische Verletzung eben ist und hat somit diese damals umstrittene Protestaktion legitimiert auf psychologisch-wissenschaftlicher Ebene. Und der weitere Verlauf bei der PTBS war eben, dass es ein relativ technischer Diskurs war. Das heißt, die PTBS wurde quasi in das Diagnosemanual deswegen auch übernommen, weil sie sehr genau operationalisiert hat. Also sie hat sehr genau ihre Grenzen abgesteckt, was genau darunter fällt und was nicht. Und jetzt komme ich zu der Abgrenzung zur RTS, dem Rape Trauma Syndrome. Da war es nämlich im Gegensatz dazu so, dass es aus feministischer Bewegung entstanden ist und mit einer ganz anderen Zielsetzung. Es ging darum, eben die Definition von Vergewaltigung eben nicht eng zu fassen, sondern gerade weit auszulegen, damit eben Vorurteile und Stereotype, wie darauf reagiert zu werden hat, untergraben werden können. Das hat allerdings dazu geführt, dass die RTS nicht ins Diagnosemanual aufgenommen wurde. Also ganz kurz nochmal zusammengefasst, die PTBS ist eine Diagnose, die speziell zu SoldatInnen in Auslandseinsätzen erstellt wurde. Und die RTS ist eine Diagnose, die aus feministischer Bewegung entstanden ist. Und erstere ist sehr technisch formuliert und deswegen ist sie ins Diagnosemanual aufgenommen worden. Zweitere bewusst eben weit definiert und ist nicht zu einer offiziellen Diagnose geworden.
Okay, ja genau, diese PTBS hat es dann in dieses Diagnosemanual geschafft und wird dann in der Diagnostik als normale Reaktion auf eine anormale Situation gewertet. Welche Vor- und auch Nachteile siehst du jetzt in dieser Diagnostik?
Um das zu beantworten, ist es ganz gut, auch ein paar Worte zu psychiatrischer Diagnostik selber zu sagen, dass es eben zwei Seiten gibt oder mindestens zwei Seiten von dieser Diagnostik. Einerseits gibt es eine Anerkennung von einem gewissen Leiden, was halt damit zusammenhängt. Also Menschen haben dann Zugang zu therapeutischen Plätzen oder zu auch finanziellen Entlastungen. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Diskriminierungsebene, die auch bei psychischer Krankheit eine Rolle spielt. Und bei der PTBS ist es relativ interessant, weil durch den Traumabegriff, Trauma ist ein Ereignis, das im Außen stattgefunden hat, also im gesellschaftlichen Kontext deswegen auch. Und dadurch, dass Trauma eigentlich der Fokus ist, ist quasi im Gegensatz zu anderen Diagnosen, die auch auf Trauma erfolgen können, sowas wie Depression zum Beispiel, kann ja auch eine Folge, Anführungszeichen, Erkrankung sein von einem Trauma. Im Gegensatz zu anderen Diagnosen ist bei der PTBS schon auch dieses Ereignis ein relativ zentrales Moment. Also nicht jedes Trauma führt zu einer PTBS, aber eine PTBS braucht notwendig immer ein Trauma als Ursache. Und deswegen hat man eigentlich bei der PTBS beide Seiten. Also sie gilt einerseits als normale Reaktion auf ein anormales Ereignis. Also das Trauma, das quasi eigentlich gesellschaftlich nicht so stattfinden sollte, also in der Definition von der Gesellschaft, die eben für die BürgerInnen sorgen will. Und auf der anderen Seite hat man eben trotzdem die PTBS als Diagnose. Und eine Diagnose ist immer auch setzt einen Schwerpunkt auf eine anormale Reaktion, auf eine normale Situation. Und deswegen hat man bei der PTBS beide Seiten. Und mal kommt die eine Seite mehr zum Vorschein und mal mehr die andere.
Ja, gehen wir mal jetzt genau nach Deutschland oder zur aktuellen Debatte auch um PTBS. Auf dem YouTube-Kanal der Bundeswehr gibt es nämlich mehrere Videos, die sich auch mit PTBS beschäftigen. Wie thematisiert die Bundeswehr PTBS bei Soldaten?
Ja, bei der Darstellung der Bundeswehr sind mehrere Sachen relativ interessant. Von der Darstellung, eine ist, dass eben das Trauma, also die Ursache, eigentlich ziemlich ausbleibt in der Thematisierung. Das heißt, es wird abstrakt manchmal davon gesprochen, in welchem Einsatz Dinge passiert sind oder in welche Rolle irgendwie die Soldatin gestanden hat. Aber es wird nie explizit thematisiert, was jetzt eigentlich das Ereignis war. Also auch, ob die Person selber jemanden verletzt oder umgebracht hat oder ob sie selber Zeuge war von Gewalt. Das wird bei den Bundeswehrbeiträgen nicht thematisiert. Also das Töten als Thematisierung bleibt aus. Und ein weiterer Punkt ist, dass das Ende von den Bundeswehrbeiträgen eigentlich in der Regel versöhnlich ist. Also der Hauptautor, auf den ich stütze, Josef Brunner, hatte eigentlich den Begriff der Politik der Verantwortung geprägt für die PTBS-Debatte. Das heißt, da geht es darum, dass im deutschen PTBS-Diskurs mehrere Ebenen, also eigentlich alle gesellschaftlichen Ebenen, werden angesprochen, als verantwortlich den Riss zu schließen, der quasi zwischen Zivilbevölkerung und den SoldatInnen, die in den Krieg geschickt wurden durch die Gesellschaft, offiziell ja, der wieder geschlossen wird von allen Ebenen. Und das macht die Bundeswehr, indem sie eben ArbeitgeberInnen adressiert, indem sie Familie adressiert und indem sie auch die SoldatInnen selbst adressiert. Das heißt, dass die eben dafür verantwortlich sind, auch ihr Leiden zu managen, dass sie verantwortlich sind, sich Hilfe zu suchen, in therapeutische Settings sich zu begeben. Und wenn das erfüllt wird, was in den Bundeswehrbeiträgen eben der Fall ist, die betonen dann auch immer, wie sie sich Hilfe geholt haben, welche Ebenen geholfen haben, dann geht die PTBS-Stories, also so wie das Narrativ, was eben da erzählt wird, geht versöhnlich aus in der Regel bei der Bundeswehr.
Mhm, okay, also versöhnlich heißt sozusagen, wenn das so auf eine bestimmte Art damit umgegangen wird, dann lässt sich PTBS bewältigen.
Ja, genau, ist eine optimistische Darstellung.
Okay. Ja, es gibt auch andere Medien, die PTBS von Soldaten thematisieren. Was waren da deine Beobachtungen? Auch welche Unterschiede siehst du da zur Eigendarstellung der Bundeswehr?
Bei den Darstellungen der Medien ist es interessant, dass das Trauma thematisiert wird. Aber das Trauma wird mehr oder weniger dargestellt als ein ganz, ganz griffiges Ereignis. Also das heißt, es gab das eine traumatische Ereignis, was mehr oder weniger als tragisch dargestellt wird. Ein Beispiel kann ich mal sagen, ein von Robert Müller, ein Soldat, der eine Bombe entschärfen sollte und irgendwelche Kameraden haben diese Bombe dann ausgelöst und die Bombe ist detoniert. Und das wird bei ihm medial als das traumatische Ereignis dargestellt. Also als was klar Bezeichnbares. Was aber mehr oder weniger auch ein Stück weit tragische Elemente hat. Und anders als jetzt Dinge, die jetzt so auch mehr sich systematisch erklären lassen. Und die Politik der Verantwortung sieht bei den Medien eher so aus, dass auch die staatliche institutionelle Ebene angesprochen wird. Und je nachdem, welche Ebene angesprochen wird, sieht das Fazit der Medien auch manchmal optimistisch und manchmal eher pessimistisch aus. Wenn quasi eher eine anklagende Ebene an Institutionen von den Medien gemacht wird, ist es eher ein pessimistisches Ende. Und wenn dieses Selbstmanagement der SoldatInnen thematisiert wird, dann ist es eher ein optimistisches Ende.
Die PTBS wurde mittlerweile diagnostisch erweitert, und zwar durch die Moral Injury. Und da bei, also auch moralische Verletzung auf Deutsch, geht es um Schuld oder Schamgefühle nach Gewaltausübung oder sogar Tötung von Menschen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in der Psychiatrie Positionen, die diese moralischen Verletzungen vor allem als zu behandelnde Symptome sehen. Ja, wie wird das begründet, wenn ja eigentlich eine Vermeidung von Gewalt und Tötung von Menschen gesellschaftlicher Wert ist? Und wie kann man sich dann eine Behandlung dieser moralischen Verletzung vorstellen?
Dazu muss ich erstmal noch mal kurz auf etwas zur Diagnose PTBS ergänzen. Und zwar in der PTBS-Diagnose selber sind schon verschiedene Positionen eingeschlossen. Und zwar die als Täter und die als Opfer von traumatisierender Gewalt. Das war eine bewusste Entscheidung, weil man eben keine Veteranen ausschließen wollte von der therapeutischen Hilfe. Und halt dieses Kriterium deswegen bewusst gesetzt hat. So. Allerdings hat die PTBS trotzdem einen Schwerpunkt bei Soldaten als Opfer gelegt in der Praxis dann. Und es waren Emotionen eher wie Ängste thematisiert, daraus hervorgehend. Und die Mirror Injury setzt jetzt bewusst einen anderen Akzent. Und zwar thematisiert sie Soldaten als selbst traumatisierende Täter. Und da geht es eben genau um die Zufügung von Verletzungen oder auch die Verantwortung davon. Oder eben ums Töten von Menschen. Und das Gewissen, das heißt die Gefühle der Scham, der Schuld, der Wut, die sind Gegenstand, die sind quasi einer der, also ein symptomatischer Gegenstand dieser diagnostischen Ergänzung. Und das wird das spannt irgendwie einen sehr interessanten Themenfeld im Sinne der Werte eben auf. Dadurch, dass die moralische Verletzung gilt eben als, da wird eben gesagt, dass ein Ereignis eben so extrem aus den Wertemustern herausfällt, dass sie eine moralische Verletzung erzeugt. Also zum Beispiel sind vermutlich die Werte, wie du auch richtig sagst, die auch irgendwie verbreitet sind, eher, dass man Menschen nicht tötet. Und wenn man Menschen dann in Krieg tötet, dann erzeugt es quasi diese moralische Verletzung. Und da zeigt sich so ein bisschen dieses Paradox auf, in dem es mir auch in der Studie geht. Und zwar wird eben, also ich hab dieses Kapitel, wo es um diese moralische Verletzung geht, habe ich in der Studie Der saubere Krieg und das kranke Gewissen genannt. Und das trifft es für mich ganz gut. Es geht nämlich darum, das Gewissen zu problematisieren, also die Wut und die Trauer, also die Verzweiflung oder ja, eben solcherlei Gefühle werden pathologisiert, also werden quasi als krank dargestellt, während der Krieg eben nicht thematisiert wird, weil es eben halt ein psychologischer Diskurs ist und die Psychologie hat sich in den letzten Jahrzehnten halt mehr aufs Individuum fokussiert und hat massenpsychologische Ereignisse auch eher vernachlässigt. Und das führt zu Punkten, die ich dann auch relativ absurd finde, offen gestanden. Und zwar, dass auch in der Moral Injury, in den Studien werden die moralischen Werte in traditionelle und moderne Werte unterteilt. Und die traditionellen Werte werden dann eher sowas wie Universalität oder Empathie, das sind dann eher die traditionellen Werte, die eher so auf humanistische und christlichen Idealen aufbauen. Und die modernen Werte werden eher sowas wie Leistungen und Macht und sowas werden eher als moderne Werte angesehen. Und wenn man jetzt konsequent quasi von der medizinischen Position aus argumentieren würde, würde man sagen müssen, dass eine Gesundung, also eine Resilienz, also dass man eben nicht an einer Moral Injury erkrankt, dass dem eigentlich gut tun würde, wenn möglichst viele Soldaten eigentlich moderne Werte vertreten würden. Das heißt so eher so ihre eigene Durchsetzung, Karriere umsetzen würden und dass aus einem rein medizinischen, wie gesagt, Standpunkt heraus eigentlich diese traditionellen Werte zu überwinden wären, für Soldaten zumindest. Und das führt eben zu diesem Schwerpunkt, der aber, würde ich sagen, auch schon in der PTBS liegt. Also dass eben die Reaktionen der einzelnen Soldaten sich ganz genau angeschaut werden, wie sie eben auf krasse Gewaltereignisse, die in institutionellem Kontext passieren, reagieren und eben diese Ereignisse komplett unangetastet bleiben und auch in den Materialien eigentlich eher abstrakt, also in den Studien, in den psychologischen auch eher abstrakt irgendwie Gehör finden und nicht in ihrem Einzelfall dadurch, dass sie meistens dann kategorisiert werden. Also es geht halt dann darum, um das Töten oder es geht darum, um was auch unter die Moral Injury fällt, ist halt, wenn man sich verantwortlich fühlt, dadurch, dass Vorgesetzte etwas befohlen haben und man es nur ausgeführt hat oder eben man quasi verantwortlich ist, ohne selbst jemanden getötet zu haben, aber für den Tod verantwortlich ist, fällt auch in die Moral Injury. Und das sind ja hochbrisante Fragen eigentlich und dass man die so auf so einer rein medizinisch-psychologischen Ebene sich dort anschaut, sind beim Lesen relativ befremdlich. Und nochmal zum zweiten Thema mit den Werten, dass es ja eigentlich verbreitet ist, dass Tötung von Menschen nicht gesellschaftlicher Wert ist, also eher die Vermeidung dessen. Gibt es auch einen ganz spannenden Beitrag von Müller-Brettl, das ist eine, die hat eine Dissertation geschrieben über friedenspsychologische Aspekte. Und da fand ich es ganz gut dargestellt, dass quasi Gewalt in unserer Gesellschaft schon verurteilt wird, aber nicht gegen Gewalt. Das heißt, uns wird immer so dargestellt, dass man halt immer nur reagiert und dass man nur gegen Gewalt erzeugen würde. Also das zeigt ja auch so in den Kriegsdebatten, also diese Sachen wie Friedensmission und sowas irgendwie als Krieg. Das sind ja immer Legitimationen dadurch, dass man sich nur gegen Gewalt erzeugen würde und dass quasi gegen Gewalt, wenn man es umdreht, halt auch einfach nur Gewalt ist so. Und dass halt in unserer Gesellschaft eben halt doch einfach verbreitet ist, dass es halt eine Pflicht geben kann zu dieser Tötung. Also dass Menschen verpflichtet sein können, eben für außenpolitische Interessen diese Gewalt anzuwenden.
Ja, das zeigt auf jeden Fall auch die Macht der Medizin oder Psychiatrie, finde ich, ganz gut auf. Jetzt diese posttraumatischen Belastungsstörungen, diese Symptome, die da beschrieben sind, wie ja, Schlafstörung oder Depressionen in Folge, die sind ja auch, beziehungsweise auch vor allem bei Menschen zu sehen, die in Kriegsgebieten leben, die dann unmittelbar Gewalt erleben, ihren Alltag verlieren, ihr eigenes Leben, Heim, Angst um ihre Angehörigen haben müssen. Und du beschreibst, also wenn ich es richtig auch verstanden habe, dass der Fokus in der Psychiatrie bei den Soldaten liegt, weil es ja auch eine Diagnose ist, die sich ja auch aus diesem Kontext, militärischen Kontext gebildet hat. Ich wollte mal fragen, wie das jetzt bei zum Beispiel Geflüchteten aussieht, die hierher kommen. Wie arg wird da vielleicht doch auch dann darüber gesprochen, dass sie auch von posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen sind? Und wirkt sich das auch auf die Vergabe von Therapieplätzen aus, dass der Diskurs eigentlich eher bei den Soldaten liegt?
Ich habe ja mehr oder weniger eingeleitet damit, dass die PTBS eine explizit militärische Diagnose ist. Das würde ich eben insofern sagen, dass sie aus dem Kontext entstanden ist. Definitorisch lässt sie natürlich auch anderes zu. Das heißt, sie ist von der Form her ist sie anwendbar auf geflüchtete Menschen, wird da aber beträchtlich viel weniger angewendet. Und da geht es ja tatsächlich nicht nur um Therapieplätze, also obwohl das ja auch schon was relativ Wichtiges ist für Menschen. Da geht es ja auch einfach um Bleiberecht zum Beispiel. Und da gibt es auch einen ganz guten Beitrag zum Beispiel von der IPPNW, von den Medizinerinnen, die sich in Richtung Friedenspolitik engagieren. Und die thematisieren das auch, dass sie es als absurd auch ein bisschen darstellen, dass gleichzeitig irgendwie die PTBS-Debatten bei den Soldaten sich ständig erneuern und da der Fokus drauf gelegt wird, während die gleichzeitig bei den Geflüchteten eben die Akzeptanz von solcher Diagnostik immer weiter abgebaut wird. Und was eben auch noch ein weiterer Punkt dabei ist, dass die Moral Injury den Schwerpunkt noch auch weiterlegt. Also man stelle sich vor, irgendwie jemand, der geflüchtet ist, würde sagen, würde dargestellt als jemand, der traumatisiert ist, weil die Person Gewalt angewandt hat. das würde ja vermutlich keine Legitimation für ein Bleiberecht in Deutschland besorgen, sondern eher andersherum. Und ganz anders irgendwie, also schon jemand Geflüchtetes als Opfer wird nicht anerkannt und jemand Geflüchtetes als Täter wird noch viel weniger anerkannt werden vermutlich. Das heißt, die Schwerpunktverschiebung der PTBS-Diskurs, des PTBS-Diskurses auf die Moral Injury wird vermutlich noch expliziter im militärischen Kontext angewendet werden.
Ja, weitere Betroffene sind auch Partnerinnen und Kinder von Soldaten. Welche psychischen Auswirkungen sind bei Familienmitgliedern von Soldaten zu beobachten?
Also in der Wissenschaft spricht man dort von sogenannten Sekundärtraumatisierungen. Und ein Beitrag zum Beispiel in einem Bundeswehrsammelband geht davon aus, dass, also hat empirisch erforscht, dass ein Drittel der Familienmitglieder in Familien mit einem PTBS-erkrankten Soldaten, einer PTBS-erkrankten Soldatin, eine Sekundärtraumatisierung erfahren, also ein Sekundär-PTBS-Erkranken. Und diese Sekundär-PTBS umfasst eigentlich alle Symptome der PTBS. Also dieses Sekundär bezieht sich nicht irgendwie darauf, dass es sich anders in der Symptomatik zeigen würde, sondern es bezieht sich nur darauf, dass die Ursache eben kein eigenes Trauma darstellt, sondern die Auswirkungen von jemandem, der traumatisiert wurde, nah erleben zu müssen. Und gibt es eben auch Studien, eine Studie dazu, wo es darum geht, dass es eben auch viel wo es genau darum geht, um die familiäre Gewalt, die weiter dort Kreise zieht, wenn das Thema PTBS von Veteranen da einzieht. Und da geht es eben auch um die Gewalt gegen Partner, Partnerinnen. Und es geht auch um die Gewalt gegen Kinder, wobei das schwerer zu erforschen ist bei Kindern. Und es geht auch um die weiteren Auswirkungen, zum Beispiel ist wohl die statistische Größe ziemlich hoch, dass Mütter also zurückgebliebene Mütter von traumatisierten Soldaten im Krieg oder von Soldaten im Krieg, dass die eben sogar noch öfter wohl Gewalt anwenden gegen die Kinder als die Soldaten selbst, und das lässt auch wiederum auf weitere Belastungen eben schließen, die zeigen, dass diese Kriegsereignisse eben viel weiter noch in Kreise ziehen, als man jetzt so im ersten Moment den Fokus drauf hat.
Ja, das zeigt also so eine Gewaltspirale, die sich dann auch immer weiter fortsetzt. Ja, in deiner Studie schreibst du im Vorwort explizit, dass SoldatInnen nicht in die Studie einbezogen wurden, sondern dein Fokus liegt auf Soldaten, also genau, Cis-Männern im soldatischen Kontext. Wieso hast du diese Entscheidung getroffen?
Die Entscheidung war erstmal auch eine Entscheidung im Prozess. Der Prozess war eben so, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, dass ich durch die RTS-Debatten, die ich eben in der Studie mit einbeziehe, das Thema Geschlecht auch mehr oder weniger weitestgehend berücksichtigt hätte. Und mir ist aber erst gegen Ende der Studie aufgefallen, dass eigentlich die gesamte Studie auch hätte nochmal neu geschrieben werden können aus Geschlechterperspektive. In den medialen Diskursen sind eher Anführungszeichen männliche Soldaten angesprochen und thematisiert. Das zeigt sich auch historisch, zum Beispiel durch die klare Themenverteilung bei der PTBS und bei der RTS zum Beispiel, während die PTBS mehr oder weniger als explizit männliche Diagnose dargestellt wird, ist die RTS mehr oder weniger eine explizit weibliche Diagnose, wobei die beiden Themen sich ja auch nicht ausschließen, also nicht auf, nur auf das eine oder das andere Geschlecht beziehen. Sexualisierte Gewalt kann auch Männer betreffen und Soldatinnentum kann auch genauso in Anführungszeichen Frauen betreffen. Und ich fand es eben sehr schwer, auch bei der Studie dann vor allem, weil mir diese Ebene erst nochmal spät in ihrem Umfang auch bewusst geworden ist, dass es eben ständig auch irgendwie ein Wechsel oder ein also eine Weiterbearbeitung bräuchte eigentlich von all diesem Material, weil in vielen Debatten eben der Fokus klar ist. Das heißt, da steht man als schreibende Person ein Stück weit vor dem Konflikt irgendwie, mache ich jetzt gerade in dem Moment dann eher Menschen unsichtbar, die ein anderes Geschlecht haben, oder mache ich quasi eher den Ausschluss von Menschen mit einem anderen Geschlecht unsichtbar, wenn ich jetzt quasi die eine oder die andere Formulierung zum Beispiel auch verwende. Und die Ebene des Geschlechts ist aber auch bei der PTBS auch eine sehr interessante. Zum Beispiel bei Vietnam geht es im Diskurs eigentlich nur um männliche Soldaten. Dort gab es aber auch zum Beispiel relativ viele auch im Care-Bereich, die im Militär gearbeitet haben und die auch Traumatisierung erfahren haben und die aber mehr oder weniger dort nicht auftauchen. Und das heißt, um diese Diskurse exakt abzubilden, braucht es quasi eigentlich dann eine Darstellungsweise auch, die nur männlich ist, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig, macht es dann auch wiederum, reproduziert man dann ja auch die Ausschlussmechanismen, die diese Diskurse auch produzieren. Und das ist ein Spannungsfeld, das ich als sehr komplex empfunden habe, irgendwie in diesen Debatten, weil sich auch die Bundeswehr auch gerne so ein Stück weit als divers gibt und das auch betont in ihrer medialen Präsentation. Und das ist auch ein Stück weit eine Frage, inwiefern das auch zutrifft, inwiefern nicht. Und wie gesagt, da wäre eine ganz neuer Ansatz, neue Forschung, die sich explizit diesem Thema nochmal mehr zuwendet, wäre interessant. Und wenn ich die Studie nochmal neu anfangen würde, würde ich das vermutlich vom Anfang auch ein Stück weit nochmal anders rangehen.
Ja, zum Ende deiner Studie hast du dann noch einen Abschnitt zu Perspektiven aus der Friedenspsychologie. Welche Verantwortungen oder Aspekte bringen die Friedenspsychologie in die in das Thema der PTBS noch mit ein?
Zur Friedenspsychologie ist erstens interessant, dass sie sich im Gegensatz zur Militärpsychologie nicht als wesentlicher Bereich in der Psychologie durchgesetzt hat. Das heißt, es wird zwar in der Psychologie explizit Militär thematisiert, aber nicht Frieden. Und die beiden Untergruppen von Psychologie und kann man jetzt auch nicht komplett gegeneinander abgrenzen. Also in meiner Studie verwende ich zum Beispiel auch sehr, sehr viel militärische Studien, weil es eben auch gerade zu traumatisierten SoldatInnen vor allem Militärstudien gibt. Die haben ja auch eben den Zugriff darauf, dadurch, dass die dann großteils in Bundeswehrkliniken sind und die haben die Daten dazu. Also das heißt, die haben so mehr oder weniger auch ein Forschungsmonopol in empirisches allein dadurch, durch das Material, überschneiden sich Friedens- und Militärpsychologie. Was an der Friedenspsychologie grundlegend anders ist, dass sie auch einen positiven Friedensbegriff formulieren. Das heißt, sie definieren sich nicht nur als Frieden nicht nur als die Abwesenheit von Krieg, sondern eben auch zum Beispiel gesellschaftliche Möglichkeiten für die Entfaltung von die möglichst größte Entfaltung von Menschen. Und wenn man jetzt von der Warte aus irgendwie die gesamte Debatte mit PTBS und Trauma irgendwie aus betrachtet, ergeben sich da eben teilweise ganz andere Perspektiven. Und das ist sehr spannend, weil sich das eben zeigt, dass halt auch selbst, dass auch die Psychologie nicht einfach nur die Psychologie ist, sondern dass es da eben auch nochmal Perspektiven gibt, die zu sehr grundlegend anderen Ergebnissen kommen können. Und dass Müller-Brettl, auf die ich mich jetzt da auch beziehe, zum Beispiel aufzeigt, dass die Psychologie selber eher in Richtung einer militärischen Nutzbarkeit strebt, dadurch, dass die Psychologie, habe ich auch schon vorhin angedeutet, durch den Fokus aufs Individuum eher thematisiert, einen Leidensfokus hat im Sinne von einer Passung, also dass das Leid reduziert wird dadurch, dass Einzelne für gesellschaftliche Bedingungen ein Stück weit mehr sich passend Passbarkeit trainieren oder wie man es auch immer nennen will, dass sie sich eben anpassen können. Und das erzeugt natürlich beim Bereich Militär, heißt es dann eher, dass Menschen halt durch psychologische Programme trainiert werden, dass sie desensibilisiert werden, dass sie ein Stück weit weniger sensibel reagieren, um sich halt mit der Angst auch getötet zu werden und überhaupt mit dem Thema Tod auch konfrontieren zu können. Und das zeigt sich auch in der moralischen Verletzung. Da sind zum Beispiel Methoden, die vorgeschlagen werden, sind auch eine moralische Umwertung. Das heißt, es sollen imaginativ Autoritäten aufgerufen werden, wo sich für mich schon mal die Frage stellt, was sind denn heutzutage zeitgemäße Autoritäten, die dort imaginativ angerufen werden könnten? Ist das dann vielleicht so ein, kann ich mir nicht ganz genau vorstellen. In einem Comic, das es zum Thema PTBS gibt, das die Bundeswehr, das Bundeswehrkrankenhaus zusammen mit den Bundeswehrseelsorge rausgebracht hat, wird ein Therapiesetting auch dargestellt, also als Comic. Das ist quasi als Begleitcomic gedacht für therapeutische Prozesse. Und da fungiert die Therapeutin als moralische Autorität, die für die moralische Umwertung hilft. Das heißt, sie empfiehlt dem traumatisierten Soldaten, sich die Situation vorzustellen. Die Situation explizit wird wiederum nicht benannt, also was der Soldat dort explizit getan hat, wird nicht benannt. Und dann soll der Soldat was zu dem imaginativen Vorstellung sagen, also zu sich selbst was sagen, was die Person sich wünschen würde. Und der Soldat sagt dann in diesem Comic, dass er nicht schuld daran ist. Und das gilt quasi dann als therapeutischer Heilungsprozess wird das dargestellt. Also es geht quasi um verhaltenstherapeutisches Training so, um eine Wertung irgendwie von was zu ändern, was schon so existiert und als gegeben hingenommen wird. Und da ist jetzt aus der Friedenspsychologie eben ein anderer Ansatz, dass eben gesellschaftliche Bedingungen mehr thematisiert werden, die halt irgendwie zu einer optimalen Entwicklung und Entfaltungsmöglichkeit führen können. Und das hat eben ganz viele weitere Konsequenzen. So. Das heißt, Gewalt wird auch erstmal als soziales Konstrukt überhaupt wahrgenommen. Das heißt, Gewalt ist historisch und sozial definiert, von verschiedenen Gruppen verschieden und auch zeitlich verschieden. Und Gewalt ist darüber hinausgehend auch auf verschiedenen Ebenen vertreten, also auf der institutionellen Ebene, auf der gesellschaftlichen und auch auf der interaktionellen. Und das führt eben zu ganz vielen verschiedenen irgendwie Konsequenzen. Also es wird zum Beispiel kulturell thematisiert, inwiefern wir vielleicht auch eine bellizistische Kultur, also wir in Anführungszeichen, eine bellizistische Kultur irgendwie auch haben, dadurch, dass es Kriegsdenkmäler gibt, dadurch, dass die Geschichtsschreibung mehr oder weniger als Abfolge von Schlachten und Friedenszeiten gesehen wird. Das ist eine kulturelle Ebene zum Beispiel, aber auch eine interaktionelle Ebene. Das heißt, es gibt relativ wenig verbreitete Alternativen, die in Anführungszeichen gewaltlos oder halt gewaltreduzierend agieren können. Also zu befähigen, irgendwie auch Konflikte anders zu lösen, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das ist relativ wenig verbreitet so und das kann aber auch nur punktuell und zeitlich begrenzt auch Gewalt verhindern. Und da kommt die Friedenspsychologie halt eher auch dass sich viele Sachen grundlegend anders gelöst werden müssen und auch die Friedenspsychologie, dadurch, dass sie eben gesellschaftliche Bedingungen nicht ausschließt, ist sie mehr anknüpfungsfähig auch an soziologische oder auch ökonomische, politische Diskurse. Und räumte aber auch ihre Grenzen ein. Das heißt, irgendwie die Friedenspsychologie kann eben auch nicht viel dazu beitragen zu ökonomischen Machtdiskursen und sieht da auch gewisse Grenzen eben halt für sich gesteckt. Das heißt, es reicht aber nicht nur irgendwie eine kulturelle Revolution oder wie auch immer, sondern es gibt ja auch einfach Machtinteressen irgendwie aus der Politik und aus der Ökonomie, die eben auch eine Rolle damit spielen. Und das tut auch, wenn wir jetzt nochmal bei dem Begriff Politik der Verantwortung sind, das heißt eben auch eine ganz andere Verantwortung für die jeweils einzelnen Ebenen. Das heißt eine andere Verantwortung für Politik, Medien, Gesellschaft, eine ganz andere Verantwortung für den Einzelnen. Wobei das auch nicht bedeutet, dass jetzt diese PTBS-Diskurse kein Potenzial haben, also irgendwie auch das Leiden von SoldatInnen kann auch irgendwie aus friedenspsychologischer Perspektive für den Frieden auch ein interessanter Anknüpfungspunkt sein und das unabhängig auch Leiden in jedem Kontext sollte irgendwie für sich auch anerkannt sein. Aber es wird eben oft vermischt, dass quasi so nicht die Personen, die ja da Traumata erlitten haben, anerkannt werden, sondern dass die Auslandsansätze selber anerkannt werden und dagegen wehrt sich eben, würde ich sagen, die Friedenspsychologie gegen diese Art der Vermischung.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank für das Interesse am Thema.